Aus den Schriften zur Neuorganisation der Gesellschaft von Martin Luther. Von Kaufhandlung und Wucher. Nachdem das heilige Evangelium an den Tag gekommen ist, straft und zeigt es allerlei Werke der Finsternis, wie die Paulus nennet in Römer Kapitel 13, Vers 12. Denn es ist ein helles Licht, das aller Welt leuchtet und lehret, wie böse die Werke der Welt sind, und zeiget die rechten Werke, so man gegen Gott und den Nächsten üben soll. Daher auch etliche unter den Kaufleuten auferwacht und gewahr geworden sind, dass unter ihrem Handel manch böser Griff und schädliche Finanzen im Gebrauch sind. So ist es zu besorgen, es gehe hierzu, wie der Ekklesiastikus sagt, dass Kaufleute schwerlich ohne Sünde sein mögen. Ja, ich achte, es treffe sie der Spruch von Paulus im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Der Geiz ist eine Wurzel allen Übels. Und abermal, welche reich wollen werden, die fallen dem Teufel in den Strick und in viele unnütze schädliche Begierde, welche die Leute versenken ins Verderben und die Verdammnis. Wiewohl ich aber denke, dies mein Schreiben werde fast umsonst sein, weil der Unfall so weit eingerissen und aller Dinge Überhand genommen hat in allen Landen, dazu diejenigen, so das Evangelium verstehen, selbst aus eigenem Gewissen wohl könnten urteilen in solchen äußerlichen leichten Sachen, was billig und unbillig sei. Bin ich doch ermahnt und gebeten, solche Finanzen zu rühren und etliche an den Tag zu bringen, ob je der Haufe nicht recht wolle, dass doch etliche, wie wenig auch derselben sei, aus dem Schlund und Rachen des Geizes erlöst würden. Denn es muss ja so sein, dass man noch etliche finde unter den Kaufleuten wie unter den anderen Leuten, die Christo zugehören und lieber wollten mit Gott arm, denn mit dem Teufel reich sein, wie der 37. Psalm Vers 16 sagt. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Wohlan, um derselben Willen müssen wir reden. Das kann man aber nicht leugnen, dass Kaufen und Verkaufen ein nötiges Ding ist, dessen man nicht entbehren und wohl christlich gebrauchen kann, sonderlich in Dingen, die zur Not und Ehre dienen. Denn also haben auch die Patriarchen verkauft und haben gekauft Vieh, Wolle, Getreide, Butter, Milch und andere Güter. Es sind Gottesgaben, die er aus der Erde gibt und unter die Menschen teilet. Aber der ausländische Kaufhandel, der aus Calicut und Indien und dergleichen Ware herbringt, wie solch köstlich Seiden und Goldwerk und Würze, die nur zur Pracht und keinem Nutzen dienen, und Land und Leuten das Geld aussauget, sollte nicht zugelassen werden, wo wir ein Regiment und Fürsten hätten. Doch hiervon will ich jetzt nicht schreiben, denn ich achte, es werde zuletzt, wenn wir nimmer Geld haben, von selbst ablassen müssen, wie auch der Schmuck und Fraß. Es will doch sonst kein Schreiben noch Lehren helfen, bis uns die Not und Armut zwinge. Gott hat uns Deutsche dahin geschleudert, dass wir unser Gold und Silber müssen in fremde Länder stoßen, alle Welt reich machen und selbst Bettler bleiben. England sollte wohl weniger Goldes haben, wenn Deutschland ihm sein Tuch ließe, und der König von Portugal sollte auch weniger haben, wenn wir ihm seine Gewürze ließen. Rechne du, wie viel Geldes eine Messe zu Frankfurt aus deutschem Lande geführt wird, ohne Not und Ursache, so wirst du dich wundern, wie es zugehe, dass noch ein Heller in deutschen Landen sei. Frankfurt ist das Silber- und Goldloch, dadurch aus deutschem Lande fließt, was nur quillt und wächst, gemünzt oder geschlagen wird bei uns. Wäre das Loch zugestopft, so dürfte man jetzt die Klage nicht hören, wie allenthalben eitel Schuld und kein Geld, alle Lande und Städte mit Zinsen beschwert und ausgewuchert sind. Aber lass gehen, es will doch also gehen, Wir Deutsche müssen Deutsche bleiben, wir lassen nicht ab, es sei wir müssen. Wir wollen hier von Missbrauch und Sünden des Kaufhandels reden, so viel es das Gewissen betrifft. Wie es des Beutels Schaden trifft, lassen wir Fürsten und Herren fürsorgen, dass sie ihre Pflicht daran ausrichten. Erstlich haben die Kaufleute unter sich eine gemeine Regel. Das ist ihr Hauptspruch und Grund aller Finanzen, dass sie sagen: Ich mag meine Ware so teuer geben, wie ich kann. Das halten sie für ein Recht, da ist dem Geiz der Raum gemacht und der Hölle Tür und Fenster alle aufgetan. Was ist das anderes gesagt denn so viel? Ich frage nicht nach meinem Nächsten. Hätte ich nur meinen Gewinn und Geiz voll, was geht es mich an, dass es 10 Schäden meinem Nächsten täte auf einmal? Da siehst du, wie dieser Spruch so stracks unverschämt nicht allein wieder die christliche Liebe, sondern auch wieder das natürliche Gesetz fährt. Was sollte nun Gutes im Kaufhandel sein? Was sollte ohne Sünde sein, wo solches Unrecht das Hauptstück und Regel ist des ganzen Handels? Es kann damit der Kaufhandel nichts anderes sein, denn rauben und stehlen den andern ihr Gut. Denn wo das Schalksauge und der Geizwanst hier gewahr wird, dass man seine Ware haben muss oder der Käufer arm ist und seiner bedarf, da macht es ihm Nutz und teuer. Da sieht er nicht auf die Würde der Ware oder auf den Dienst seiner Mühe und Gefahr, sondern schlechtweg auf die Not und Darbe seines Nächsten, nicht demselben zu helfen, sondern demselben zu seinem Nutz zu gebrauchen, seine Ware zu steigern, die er sonst wohl ungesteigert ließe, wo des Nächsten Not nicht da wäre. Und muss also durch seinen Geiz die Ware so viel mehr gelten, so viel der Nächste große Not leidet, dass des Nächsten Not gleich der wahre Schatz und Würde sein muss. Sage mir, heißt das nicht unchristlich und unmenschlich gehandelt? Wird da selbst nicht des Armen Not ihm selbst mitunter verkauft? Denn weil er seiner Not halber die Ware desto teurer nehmen muss, ist es ebenso viel, wie dass er muss seine Not erkaufen. Denn nicht die lautere Ware wird ihm verkauft, wie sie an ihr selbst ist, sondern mit dem Zusatz und Anhang, dass er derselbigen benötigt. Siehe, dieser und dergleichen Gräuel muss folgen, wo dies recht geht. Ich mag meiner Ware so teuer verkaufen, wie ich kann. Es sollte nicht so heißen: Ich mag meine Ware so teuer geben, wie ich kann oder will, sondern also: Ich mag meine Ware so teuer geben, wie ich soll oder wie es recht und billig ist. Denn dein Verkaufen soll nicht ein Werk sein, das frei in deiner Macht und Willen, ohne alles Gesetz und Maß stehe, als wärst du ein Gott, der niemand verbunden wäre. Sondern weil dein Verkaufen ein Werk ist, das du gegen deinen Nächsten übst, soll es mit solchem Gesetz und Gewissen verfasst sein, dass du es übst ohne Schaden und Nachteil deines Nächsten und sollst vielmehr Acht haben, dass du ihm nicht Schaden tust, wenn du gewinnst. Ja, wo sind solche Kaufleute? Wie sollte der Kaufleute so wenig werden und der Kaufhandel abnehmen, wo sie dies böse Recht würden bessern und auf gute christliche Weise bringen? So fragst du dann: Ja, wie teuer soll ich's denn geben? Wo treffe ich das Recht und die Billigkeit, dass ich meinen Nächsten nicht übersetze oder übernehme? Antwort: Das wird freilich mit keiner Schrift noch Rede nimmermehr verfasst werden, es hat's auch noch niemand vorgenommen, eine jegliche Ware zu setzen, zu steigern oder zu senken. Ursache ist die Waren sind nicht alle gleich, so holet man eine ferner als die andere, geht auf eine mehr Kosten als auf eine andere, dass es hier alles ungewiss ist und bleiben muss, und nichts Gewisses mag gesetzt werden, so wenig wie man eine einzige gewisse Stadt setzen mag, da man sie alle herholet oder gewisse Kosten bestimmen, die darauf gehen. Sintemal es geschehen mag, dass einerlei Ware aus einerlei Stadt auf einerlei Straße viel mehr koste denn vor einem Jahre, dass vielleicht der Weg und Wetter schlimmer ist oder sonst ein Zufall kommt, der zu mehr Unkosten dringt denn auf eine andere Zeit. Nun ist es aber gut und recht, dass ein Kaufmann an seiner Ware so viel gewinne, dass seine Kosten bezahlt, seine Mühe, Arbeit und Gefahr belohnt werden. Muss doch ein Ackerknecht Futter und Lohn von seiner Arbeit haben. Denn wer kann umsonst dienen oder arbeiten? Daher spricht das Evangelium: Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Doch dass wir nicht dazu schweigen, wäre das die beste und sicherste Weise, dass die weltliche Obrigkeit hier vernünftige redliche Leute einsetze und verordne, die allerlei Waren bewerten mit ihren Kosten und setzten danach das Maß und Ziel, was sie gelten solle, damit der Kaufmann könnte zukommen und seine notwendige Nahrung davon haben. Genauso wie man an etlichen Orten Wein, Fisch, Brot und desgleichen setzt. Aber wir Deutschen haben Besseres zu tun, nämlich zu trinken und zu tanzen, dass wir solchem Regiment und solcher Ordnung nicht gewarten können. Weil daher dieser Ordnung nicht zu hoffen ist, ist das der nächste und beste Rat, dass man die Ware gelten lasse, wie sie der gemeine Markt gibt und nimmt, oder wie es Landesgewohnheit ist zu geben und zu nehmen. Denn hierin mag man das Sprichwort gehen lassen: Tu wie andere Leute, so nahst du nicht. Was solcherweise gewonnen wird, achte ich redlich und wohl gewonnen, sintemal hier die Gefahr steht, dass sie zuweilen an der Ware und Kosten verlieren müssen und sich nicht allzu reich gewinnen mögen. Wo aber die Ware nicht gesetzt noch gang und gäbe ist und du sollst und musst sie zum Ersten setzen, wahrlich, hier kann man nicht anders lehren, man muss dir's auf dein Gewissen heimgeben, dass du zusehest und deinen Nächsten nicht übernehmest und nicht den Geiz, sondern deine ziemliche Nahrung suchest. Es haben etliche hier wollen Maß setzen, dass man möge an aller Ware die Hälfte gewinnen, etliche, dass man möge das dritte Teil gewinnen, etliche auch anders. Aber deren Setzung ist keines gewiss noch sicher, es wäre denn von weltlicher Obrigkeit und gemeinem Recht also verordnet. Was die Obrigkeit hierin festsetze, das wäre sicher. Darum darfst du dir nichts anderes vornehmen, als deine ziemliche Nahrung zu suchen in solchem Handel, danach Kosten, Mühe, Arbeit und Gefahr berechnen und überschlagen und also dann die Ware selbst setzen, steigern oder senken, dass du solcher Arbeit und Mühe Lohn davon habest. Ich will hier aber das Gewissen nicht so gefährlich gefangen nehmen, noch so eng gespannt haben, als müsste man das Maß so genau treffen, dass nicht ein Heller fehlen dürfte. Denn das ist nicht möglich, dass du so genau berechnen könntest, wie viel du verdienen solltest mit solcher Mühe und Arbeit. Es ist genug, dass du mit gutem Gewissen danach trachtest, dass du gern das rechte Maß treffest und doch des Handels Art ist, dass es nicht möglich ist zu tun. Es wird der Spruch des Weisen auch an dir wohl wahr bleiben: Ein Kaufmann mag schwerlich ohne Sünde handeln und ein Kretschmer wird schwerlich gerechten Mund behalten. Ob du nun ungern und unwissend ein wenig zu viel nimmst, so lass dasselbe ins Vaterunser fahren, da man betet: Vergib uns unsere Schuld. Ist doch keines Menschen Leben ohne Sünde. Auch so kommt es wohl wiederum, dass du für deine Mühe etwas zu wenig nehmest, da lass in die Wette schlagen und gegeneinander aufheben, wo du zu viel genommen hast. Zum Beispiel, wenn du einen Handel hättest, der des Jahres auf 100 Gulden liefe, und du über alle Kosten und ziemlichen Lohn, den du für deine Mühe, Arbeit und Gefahr daran nehmest und dabei ungefähr 1, 2 oder 3 Gulden zu viel gewinnst, das nenne ich hier den Fehler im Handel, den man nicht wohl meiden kann, sonderlich, wenn man so ein ganzes Jahr lang handelt. Darum sollst du dein Gewissen damit nicht beschweren, sondern als eine andere unüberwindliche Sünde, die uns allen anhängt, mit dem Vater unser vor Gott bringen und ihm befehlen. Denn zu solchem Fehl dringt dich die Not und Art des Werkes, nicht der Mutwille und Geiz. Denn ich rede hier von den gutherzigen und gottesfürchtigen Menschen, die nicht gern Unrecht täten. Gleichwie die eheliche Pflicht nicht ohne Sünde geschieht und doch Gott um der Notwillen solches Werk durch die Finger sieht, weil es nicht anders sein kann. Wie hoch aber dein Lohn zu schätzen sei, den du an solchem Handel und Arbeit gewinnen sollst, kannst du nicht besser rechnen und abnehmen, denn dass du die Zeit und Größe der Arbeit überschlägst und nehmest ein Gleichnis von einem gemeinen Tagelöhner, der sonst etwa arbeitet und siehst, was derselbe einen Tag verdienet. Danach rechne, wie viel Tage du an der Ware zu holen und zu erwerben dich gemüht und wie große Arbeit und Gefahr du darin ausgestanden habest. Denn große Arbeit und viel Zeit soll auch desto größeren und mehr Lohn haben. Näher und besser und gewisser kann man in dieser Sache nicht reden noch lehren. Wem das nicht gefällt, der mach's besser. Mein Grund steht im Evangelio, dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Und Paulus spricht auch im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Wer des Viehs hütet, soll der Milch genießen. Wer kann auf eigene Kost und Sold reifen? Hast du besseren Grund, gönne ich ihn dir wohl. Zum anderen ist noch ein gemeiner Fehler, welcher nicht allein unter den Kaufleuten, sondern auch in aller Welt eine geläufige Gewohnheit ist, dass einer für den anderen bürge wird. Und wiewohl dasselbige Werk scheinet ohne Sünde und eine Tugend der Liebe zu sein, so verderbet es doch gemeiniglich viele Leute und bringet sie zu unüberwindlichem Schaden. Der König Salomo hat solches mannigfaltig verboten und verworfen in seinen Sprüchen und spricht im 6. Kapitel: Mein Kind, bist du für deinen nächsten bürge geworden, so hast du deine Hand verheftet. Du bist verknüpft mit der Rede deines Mundes und gefangen mit der Rede deines Mundes. So tue doch, mein Kind, also, und errette dich, denn du bist deinem Nächsten in die Hände gekommen. Laufe, eile und treibe deinen Nächsten. Lass deine Augen nicht schlafen, noch deine Augenlider schlummern. Errette dich wie ein Reh von der Hand und wie ein Vogel aus der Hand eines Voglers. Ebenfalls in Kapitel 20, Vers 16. Nimm dem sein Kleid, der für einen anderen bürge wird, und fände ihn um des Fremden willen. Ebenfalls in Kapitel 22, Vers 26. Sei nicht bei denen, die ihre Hand verheften und für Schuld bürge werden. Und abermal Kapitel 27, Vers 13. Nimm dem sein Kleid, der für einen anderen bürge wird, und fände ihn um des Fremden willen. Siehe da, wie der weise König in der Heiligen Schrift so hart und heftig verbietet, für andere bürge zu werden. Auch stimmet mit ihm das deutsche Sprichwort: Bürgen soll man würgen. Also sollt sagen: Es geschieht dem Bürgen recht, dass er gewürget wird und zahlen muss, denn er tut leichtfertig und töricht daran, dass er bürge wird. Also, dass solches nach der Schrift beschlossen ist, dass niemand soll für andere bürge werden, er vermöge es denn und sei völlig willens, selbst schuldig zu sein und zu bezahlen. Nun scheinet es wunderlich, dass solch Werk böse sei und verworfen. Denn dass es ein töricht Werk sei, haben gar viele selbst erfahren, die das Hauptkratzen davon gekriegt haben. Was ist denn die Ursache, dass es verworfen wird? Das wollen wir sehen. Das Bürgerwerden ist ein Werk, das einem Menschen zu hoch ist und nicht gebührt und greift mit Vermessenheit in Gottes Werk. Denn erstlich so verbietet die Schrift, man soll keinem Menschen trauen, noch sich auf ihn verlassen, sondern allein auf Gott trauen. Denn menschliche Natur ist falsch, eitel, lügenhaft und ungewiss, wie die Schrift sagt, und auch die Erfahrung täglich lehret. Wer aber Bürger wird, der trauet einem Menschen und setzt sich mit Leib und Gut in die Gefahr auf einen falschen, ungewissen Grund. Darum geschieht ihm recht, dass er falle und fehle und in der Gefahr verderbe. Zum anderen, so trauet er auch auf sich selbst und macht sich selbst zum Gott. Denn worauf ein Mensch traut und sich verlässt, das ist sein Gott. Nun er aber seines Leibes und Gutes keinen Augenblick sicher und gewiss ist, so wenig für den er Bürger wird, sondern steht alles in Gottes Hand allein, der nicht haben will, dass wir ins künftige ein Haar breit Macht oder Recht haben und dessen keinen Augenblick sicher und gewiss sein sollen. So tut er unchristlich und geschieht ihm recht, weil er das versetzt und zusagt, dass nicht sein noch in seiner Macht, sondern in Gottes Händen allein steht. Also lesen wir im 1. Buch Mose Kapitel 43 Vers 9 und Kapitel 44 Vers 14 und 32, wie der Erzvater Juda für seinen Bruder Benjamin Bürger ward gegen seinen Vater Jakob, dass er ihn wollte wiederbringen oder wollte selbst ewiglich schuldig sein. Aber Gott strafte dieselbe Vermessenheit fein und ließ ihn sinken und fehlen, dass er Benjamin nicht konnte wiederbringen, bis er selbst sich für ihn gab und dennoch aus Gnaden kaum los ward. Und ihm geschah recht, denn solche Bürgen tun gerade, als dürften sie Gott nicht einmal darum grüßen oder denken, ob sie ihres Leibes und Gutes auch morgen gewiss seien, und handeln sogar ohne Gottesfurcht, als hätten sie das Leben und Gut von ihnen selbst und wären's mächtig, wie lange sie wollten. Dies ist nichts anderes denn eine Frucht des Unglaubens. Wie auch Jakobus in seiner Epistel solches in Kapitel 4, Vers 13 für einen Hochmut schilt und spricht. Wohlan, die ihr nun saget, heute oder morgen wollen wir ziehen in die oder die Stadt und da hantieren und gewinnen, die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit währet und danach vergeht. Stattdessen sollt ihr sagen, leben wir und Gott will es so, so wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmet ihr euch in eurem Hochmut. Auch hat Gott solche Vermessenheit des Künftigen und Gottes Unachtung an mehreren Stellen verdammt, wie zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 16, da der reiche Mann viel Getreide des Jahres hatte, dass er seine Scheune abbrechen wollte und eine größere bauen wollte, um seine Güter dahin zu tun, und sprach zu seiner Seele. »Liebe Seele, du hast viel Gut auf viele Jahre, iss und trink und sei guten Mutes.« Aber Gott sprach zu ihm, »Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wessen wird es sein, dass du gesammelt hast?« So geht es allen, die ihren Reichtum nicht in Gott haben. Also antwortet er auch in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7 den Jüngern, »Es steht euch nicht zu, zu wissen Zeit und Stunde, die der Vater in seiner Gewalt hat.« Und in Sprüche Kapitel 27, Vers 1 heißt es, »Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ich noch heute begeben mag.« Darum hat er auch im Vater unser uns nicht mehr, denn ums tägliche Brot heute zu geben, bitten lassen, auf dass wir mit Fürchten leben und handeln sollen und wissen, dass wir keine Stunde sicher sein, weder Leben noch Gutes, sondern alles aus seinen Händen gewahren und nehmen. So tut ein rechter Glaube. Und zwar sehen wir auch täglich an vielen Gotteswerken, dass es so zugehen muss, wir tun's gern oder ungern. Salomo hat fast sein ganzes Buch auf solche Lehre gerichtet, das Ekklesiastes heißt. In diesem zeigt er an, wie allenthalben der Menschen Vornehmen und Vermessenheit sogar eitel und nichts, denn Mühe und Unglück ist, wo nicht Gott mit da reingezogen wird, dass man ihn fürchte und lasse sich genügen an dem Gegenwärtigen und freue sich desselbigen. Denn Gott ist der sicheren und ungläubigen Vermessenheit Feind, die seiner vergisst. Darum handelt er da wieder mit all seinen Werken, lässt uns fehlen und fallen, reißt Leib und Gut dahin, wenn wir's am wenigsten denken, und kommt zu der Stunde, der wir uns gar nichts versehen, dass die Gottlosen, wie der Psalter sagt, ihr Leben nimmer zur Hälfte bringen, sondern alle Zeit unversehens, und wenn sie erst recht anfangen wollen, dahinfahren und davon müssen, wie Hiob auch vielmal saget. So sprichst du dann: Wie sollen dann die Leute miteinander handeln, so Bürge werden nicht taugt? So müsste mancher da hinten bleiben, der sonst wohl hervorkommen mag. Antwort: Es sind vier Weisen, um äußerlich und gut christlich mit anderen zu handeln, wie ich mehr gesagt habe. Die erste ist, dass man unser Gut nehmen und rauben lasse, wie Christus lehret in Matthäus Kapitel 5, Vers 40. Wer dir den Mantel nimmt, dem lass auch den Rock und fordere es nicht wieder von ihm. Diese Weise gilt nun nichts unter den Kaufleuten. Man hat solches auch nicht für eine gemeine christliche Lehre gehalten noch gepredigt, sondern für einen Rat und gute Meinung für die Geistlichen und Vollkommenen, welches diese doch weniger halten denn ein Kaufmann. Aber rechte Christen halten sich daran, denn sie wissen, dass ihr Vater im Himmel ihnen in Matthäus Kapitel 6, Vers 11 gewisslich zugesagt hat, das tägliche Brot heute zu geben. Und wo man also täte, würden nicht allein so unzählige Missbräuche in allen Händeln nachbleiben, sondern würden gar viele nicht Kaufleute werden, weil Vernunft und menschliche Natur solche Gefahr und Schaden aufs Allerhöchste flieht und scheut. Die andere ist jedermann zu geben, umsonst der es bedarf, wie Christus auch daselbst lehret. Dies ist auch ein hochchristliches Werk, darum es nicht viel gilt unter den Leuten und würden auch der Kaufleute und Händel weniger, wo man das sollte im Schwang haben. Denn wer das tun soll, muss wahrlich an den Himmel halten und immer da auf Gottes Hände und nicht auf seinen Vorrat oder seine Güter sehen, dass er wisse, Gott wolle und werde ihn ernähren, ob schon alle Winkel ledig wären. Denn er weiß, dass es wahr ist, wie er zu Josua sagt: Ich will dich nicht lassen, noch die Hand abtun. Und wie man sagt: Gott hat mehr, denn er je vergab. Da gehört aber auch ein rechter Christ dazu. Das seltsame Tier auf Erden, Welt und Natur, achtet seiner nicht. Das dritte ist Leihen oder Borgen, dass ich mein Gut hingebe und wiedernehme, so mir's wiedergebracht wird, und entbehren muss, wo man's nicht wiederbringt. Denn Christus in Lukas Kapitel 6, Vers 34 selbst solches Borgen also verfasset und spricht: Ihr sollt leihen also, dass ihr nichts davon hoffet. Das ist, ihr sollt frei dahin leihen und es wagen, ob ihr es wohl wiederbekommen werdet oder nicht. Bekommt ihr's wieder, so nehmt es an euch. Bekommt ihr's nicht wieder, so ist es verschenkt. Somit hat Geben und Borgen keinen Unterschied nach dem Evangelio als diesen: Das Geben nichts wiedernimmt und das Borgen aber wiedernimmt, wo es kommt, und doch waget, dass es ein Geben sei. Wer auf die Weise leihet, auf dass er's besser oder in größerer Menge wiedernehmen will, das ist eine öffentliche und verdammte Wucherei. Daher handeln diejenigen nicht christlich, die borgen, auf dass sie wiederum eben dasselbe fordern oder erhoffen und es nicht frei dahingeben, ob's wiederkommt oder nicht. Dies ist ja auch, wie ich meine, ein hochchristlich und seltsam Werk, wo man der Weltlauf ansieht und würde, wo es sollte in Brauch kommen, allerlei Handel gar gewaltiglich mindern und niederlegen. Denn diese drei Stücke das gar meisterlich halten, dass sie nicht aufs Künftige sich vermessen, noch auf Menschen oder sich selbst vertrauen, sondern hangen an Gott allein und wird hier alles bar überbezahlt und führet das Wort mit ein. Will's Gott, so geschehe es, wie Jakobus lehret. Denn hier handelt man mit Leuten als mit denen, die fehlen mögen und ungewiss sind, und gibt bar über umsonst oder waget, dass verloren sei, was man borget. Hier wird man sagen, wer mag dann selig werden und wo werden wir Christen finden? Ja, mit der Weise würde kein Handel auf Erden bleiben, würde einem jeglichen das Seine genommen oder abgeborgt werden und den bösen, faulfräßigen die Tür aufgetan, alles zu nehmen, zu betrügen und zu lügen, derer die Welt voll ist. Antwort: Hab ich's doch gesagt, dass Christen seltene Leute sind auf Erden. Darum ist in der Welt Not ein strenges, hartes, weltliches Regiment, das die Bösen zwinge und dringe nicht zu nehmen, noch zu rauben und wiederzugeben, was sie borgen. Ob es gleich ein Christ nicht wieder fordern noch hoffen soll, auf dass die Welt nicht wüst werde, Friede untergehe und der Leute Handel und Gemeinschaft gar zunichte werde. Welches alles würde geschehen, wo man die Welt nach dem Evangelio regieren und die Bösen nicht mit Gesetzen und Gewalt treiben und zwingen sollte, zu tun und zu leiden, was recht ist. Darum muss man Straßen reinhalten, Friede in den Städten schaffen und Recht in den Landen handhaben und das Schwert frisch und getrost hauen lassen auf die Übertreter, wie es Paulus in Römer Kapitel 13, Vers 4 lehret. Denn das will Gott haben, dass den Unchristen gesteuert werde, dass sie nicht Unrecht oder ohne Strafe Unrecht tun. Es darf niemand gedenken, dass die Welt ohne Blut regiert werde. Es soll und muss das weltliche Schwert rot und blutrünstig sein. Denn die Welt will und muss böse sein, so ist das Schwert Gottes die Rute und Rache über sie. Doch davon habe ich genug gesagt im Büchlein von der weltlichen Obrigkeit. So wäre nun das Borgen ein feines Ding, wo es unter den Christen geschehe. Da würde ein jeglicher gerne wiedergeben, was er geborgt hätte, und der da geliehen hätte, würde es gern entbehren, wo es jener nicht könnte wiedergeben. Denn Christen sind Brüder, und einer lässt den anderen nicht. So ist auch keiner so faul und unverschämt, dass er ohne Arbeit sich auf des anderen Gut und Arbeit verlasse und zehren wolle mit Müßiggang von eines andern habe. Aber wo keine Christen sind, da soll die weltliche Obrigkeit treiben, dass der bezahle, was er geborgt hat. Treibet sie nicht und ist säumig, so soll der Christ solchen Raub leiden, wie es Paulus im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 7 spricht. Warum leidet ihr nicht vielmehr Unrecht? Den Unchristen aber lasse man mahnen, fordern und tun, wie er will. Es liegt an ihm nichts, weil er ein Unchrist ist und achtet Christi Lehre nicht. Auch hast du noch ein Tröstlein, dass du nicht schuldig bist zu leihen, denn allein, dass dir übrig ist und zu deiner Notdurft kannst entbehren, wie Christus vom Almosen spricht. Was euch übrig ist, das gebt zu Almosen, so ist es euch alles rein. Wenn nun von dir so viel wollte geborgt werden, dass wo es nicht wiedergegeben würde, du verderben müsstest und deine Notdurft es nicht entbehren könnte, da bist du nicht schuldig zu leihen. Denn du bist am meisten und ersten schuldig, deinem Weib und Kind und Gesinde die Notdurft zu schaffen und mußt ihnen dasselbe nicht entwenden, das ihnen von dir gebührt. Darum ist das die beste Regel, wo dir das Borgen will zu groß sein, dass du eben nur so viel gebest umsonst oder so viel leihest, als dich dünkt, dass du geben wolltest, und wagen, ob's verloren sein müsse. Denn Johannes der Täufer sprach nicht: Wer einen Rock hat, der gebe denselben weg, sondern: Wer zwei Röcke hat, der gebe einen dem, der keinen hat, und wer Speise hat, der tue auch so. Die vierte Weise ist Kaufen und Verkaufen, und das mit Bargeld oder Ware mit Ware bezahlen. Wer nun dieser Weise will brauchen, der schicke sich darein, dass er wisse, sich auf kein Zukünftiges zu verlassen, sondern auf Gott allein, und dass er müsse mit Menschen umgehen, die gewisslich fehlen oder lügen werden. Darum ist dies der nächste Rat, dass wer da verkauft, nichts Borge noch Bürgen annehme, sondern lasse sich in bar bezahlen. Will er aber leihen, dass er's mit den Christen tue, wo nicht, dass er's wage, dass es verloren sei und nicht weiter leihe, denn er sonst geben wollte und seine Notdurft leiden mag. Oder wo ihm weltliches Regiment und Ordnung nicht wieder dazu hilft, dass er's lasse verloren sein und hüte sich, dass er für niemand Bürge werde. Er gebe viel lieber, was er vermag. Das möchte ein rechter christlicher Kaufmann sein, den würde Gott auch nicht lassen, weil er ihm also fein trauet und fröhlich mit seinem gefährlichen Nächsten wagt und handelt. Wenn nun das Bürgewerden in der Welt nicht wäre und das freie evangelische Leihen im Schwang ginge und eitel Bargeld oder breite Ware in Kaufhändeln ginge, so wären die allergrößten schädlichen Gefahren und Fehler und Gebrechen in Kaufhändeln schön weg. Und es wäre leicht, mit aller Kaufmannschaft umzugehen, und möchten auch die anderen sündlichen Gebrechen desto besser erwehrt werden. Denn wo solch Bürgewerden und Sicherleihen nicht wäre, müsste mancher Herr niederbleiben und sich an mäßiger Nahrung begnügen lassen, der sich sonst auf Borgen und Bürgen verlässt und Tag und Nacht in die Höhe trachtet. Daher will jedermann Kaufmann und reich werden. Daraus dann folgen müssen solche unzähligen Geschwinden und bösen Griffe und Tücken, die jetzt unter den Kaufleuten zugehen. An diesem Zustand verzweifle ich. Anstatt dass es ganz sollte gebessert werden, hat es sich dermaßen überladen mit aller Bosheit und Trügerei, dass es sich selbst die Länge nicht tragen kann und durch sich selbst in ihm selbst fallen muss. Hiermit will ich kürzlich abgewiesen und Unterricht gegeben haben, jedermann in diesem großen, wüsten, weitläufigen Handel der Kaufmannschaft. Denn wenn man es so bleiben ließe, dass ein jeglicher seine Ware so teuer verkauft, wie er möchte, und das Borgen und Unfreileihen und Bürgewerden recht wäre, obwohl es doch Rat und Lehre gäbe, wie man christlich hierin fahren und gutes, sicheres Gewissen behalten solle, das wäre genauso, als wollte man raten und lehren, wie Unrecht sollte recht sein, wie Böses sollte gut sein und wie zugleich nach göttlicher Schrift und wieder göttliche Schrift möchte gelebt und gehandelt werden. Denn diese drei Fehler, dass ein jeglicher das seine gibt, wie teuer er will, ebenfalls Borgen und Bürge werden, das sind drei Bornquellen, daraus alle Gräuel, Unrecht, List und Tücke so weit und breit fließt. Wenn man nur danach trachten würde, das Fließen zu verhindern und wollte die Bornquelle nicht stopfen, da ist Mühe und Arbeit verloren. Darum will ich etliche solcher Tücken und böser Stücke, die mir selbst vermerkt und die mir durch fromme gute Herzen anvertraut worden sind, erzählen. An diesen Berichten kann man spüren und merken, wie diese meiner oben geschriebenen Gründe und Sprüche aufgerichtet werden und gehen müssen, damit den Gewissen in Kaufhändeln geraten und geholfen werde. Auf dass man alle anderen bösen Stücke aus diesen Berichten erkennen und abmessen möge, die hier nicht erzählt werden. Denn wie sollte es möglich sein, dass man sie alle erzählte? Sintemal durch die vorgesagten drei Bornquellen dem Geiz und der bösen tückischen eigennützigen Natur Tür und Fenster aufgetan, Luft und Raum gemacht, Urlaub und Macht gegeben ist, um allerlei List und Tücke frei zu üben und täglich mehr und mehr zu erdenken, dass es alles vom Geiz stinkt, ja im Geiz ersäuft und verteuft ist, wie mit einer großen Sinnflut. Aufs Erste machen etliche kein Geheimnis daraus, dass sie mit ihrer Ware mehr Geld verdienen, wenn sie die Ware kostenpflichtig verborgen, anstatt die Ware komplett zu verkaufen. Ja, etliche wollen keine Ware verkaufen um Bargeld, sondern alles auf Zeit verborgen und das alles darum, dass sie ja viel Geldes daran gewinnen. Hier siehst du, dass die Stück gar gröblich wider Gottes Wort, wider Vernunft und alle Billigkeit, aus lauter freiem Mutwillen des Geizes sündigt an seinem Nächsten, dessen Schaden er nicht achtet und raubt und stiehlt ihm das Seine. Und darin sucht er nicht die ziemliche Nahrung seines Nächsten, sondern seinen Geiz und Gewinn allein. Denn nach göttlichem Recht sollte er es nicht teurer verborgen oder auf Zeit geben für Bargeld. Also ist auch das getan, dass etliche ihr Gut teurer verkaufen, als es auf dem gemeinen Markt gilt oder als es im Kaufgang und gäbe ist. Somit steigern sie den Wert der Ware ohne Grund. Sie steigern den Wert der Ware allein darum, dass desselbigen Gutes keines mehr im Lande ist oder in Kürze keines mehr kommen wird und man es haben müsse. Das ist ein Schalksauge des Geizes, das nur auf des Nächsten Notdurft sieht. Dieses Schalksauge hilft dem Nächsten nicht, sondern bereichert sich an diesem, um am Schaden des Nächsten reich zu werden. Das sind alles öffentliche Diebe, Räuber und Wucherer. Ebenfalls, dass etliche ein Gut oder Ware in einem Lande oder in einer Stadt ganz und gar aufkaufen, auf dass sie allein solches Gut ganz und gar in ihrer Gewalt haben und danach setzen, steigern und geben können, wie teuer sie wollen oder können. Nun ist droben gesagt, dass die Regel falsch und unchristlich ist, dass jemand sein Gut so teuer gibt, wie er will und kann. Viel greulicher ist das, dass man darauf ein Gut allein aufkauft, welches auch die kaiserlichen und weltlichen Rechte verbieten und nennen es Monopolia. Das sind eigennützige Käufe, die in Landen und Städten gar nicht zu leiden sind, und Fürsten und Herren sollten solches wehren und strafen, wenn sie ihr Amt wollten vollführen. Denn solche Kaufleute tun gerade, als wären die Kreaturen und Güter Gottes allein für sie geschaffen und gegeben und als möchten sie dieselben den anderen nehmen und setzen nach ihrem Mutwillen. Und wenn jemand wollte anziehen Josefs Exempel aus dem ersten Buch Mose Kapitel 41 Vers 48, wie der heilige Mann alles Korn im Lande einsammelt und danach in der teuren Zeit dadurch erkauft alles Geld, Vieh, Land und Leute dem König in Ägypten, welches scheinet, als sei es auch ein Monopolium oder Eigennutz gewesen, hierauf ist die Antwort. Dass dieser Kauf und Handel Josefs kein Monopolium, sondern ein redlicher und allgemeiner Kauf gewesen ist, wie er im Lande gewöhnlich war. Denn er wehret niemand zur guten Zeit einzukaufen. Es war aber seine Weisheit von Gott gegeben, dass er des Königs Korn, da es die 7 Jahre wohlgeriet, einsammelte, da die anderen nichts oder wenig einsammelten. Denn der Text spricht nicht, dass er allein habe das Korn eingekauft, sondern er habe es eingesammelt in den Städten des Königs. Haben das die anderen nicht getan, der Schaden sei ihrer, wie der gemeine Mann pflegt, ohne Sorge zu zehren, aber auch zuweilen nicht hat, dass er einsamle. Wie wir auch noch sehen, dass wo nicht Fürsten oder Städte sich mit Vorrat versehen gemeinem Lande zugute, da bleibt kein Vorrat oder gar wenig bei dem gemeinen Mann, der sich von einem Jahr ins andere nähret des jährlichen Einkommens. Und ist doch solch Einsamen kein Eigennutz oder Monopolium, sondern eine rechte gute christliche Vorsichtigkeit für die Gemeinde und anderen zugut. Denn es geschieht nicht so, dass sie alles allein zu sich reißen wie diese Kaufleute, sondern von dem nehmen, dass der allgemeine Markt oder das jährliche Einkommen von jedermann trägt. So sammeln sie den Schatz, davon andere nicht wollen oder mögen sammeln, sondern sie nehmen nur ihren täglichen Unterhalt. Auch so meldet die Schrift nicht, dass Josef darum habe das Korn eingesammelt, dass er es so teuer gebe, wie er wollte. Denn der Text spricht klärlich, er habe es getan nicht dem Geiz zugut, sondern um das Land und die Leute nicht verderben zu lassen. Aber der Kaufgeiz gibt es so teuer er will und sucht seinen Nutzen allein, unangesehen ob Land und Leute dadurch verderben. Dass aber Josef darüber hat alles Geld und Vieh, dazu allen Acker und Leute unter den König gebracht, scheinet wohl nicht christlich getan zu sein, sintemal er dem Bedürftigen sollte alles umsonst geben, wie das Evangelium und christliche Liebe lehret. Aber er hat recht und wohl getan, denn Josef führte das weltliche Regiment an der Stelle des Königs. So habe ich nun oftmals gelehrt, dass man die Welt nach dem Evangelio und christlicher Liebe nicht soll noch kann regieren, sondern nach strengen Gesetzen, mit Schwert und Gewalt, aus dem Grund, dass die Welt böse ist und weder Evangelium noch Liebe annimmt, sondern nach ihrem Mutwillen tut und lebt, wo sie nicht mit Gewalt gezwungen wird. Ansonsten, wenn man Liebe üben sollte, da würde jedermann essen, trinken und wohl leben wollen von dem Gut der anderen, und niemand würde arbeiten, ja jedermann würde dem anderen das Seine nehmen und würde ein Wesen werden, das niemand vor dem anderen leben könnte. Darum hat Josef recht getan, weil es Gott also schicket, dass er um einen gleichen ziemlichen Kauf, den die Zeit gab, alles zu sich gebracht hatte und ließ weltlichem Recht nach das Volk im Zwang bleiben, wodurch es sich verkaufen musste und alles, was es hatte. Denn in denselben Landen ist alle Zeit ein strenges Regiment gewesen und der Brauch, dass man Leute verkauft wie anderes Gut. Daneben hat er ohne Zweifel wie ein Christ und frommer Mann gehandelt, indem er keinen Armen wegen Hunger sterben ließ, sondern wie der Text sagt, nachdem er des Königs weltlich Recht und Regiment erhalten hat, solch Korn dem Land und Leuten zu Gut und Nutz eingesammelt, verkauft und ausgetan. Darum ist das Exempel des treuen Josef so weit von der Tat der untreuen und eigennützigen Kaufleute entfernt, wie Himmel und Erde voneinander entfernt sind. Das sei zum Auslauf ungefährlich geredet. Nun kommen wir wieder zu den Stücken. Wenn etliche ihre Monopolia und eigennützigen Käufe sonst nicht vermögen aufzurichten, weil andere da sind, die auch dergleichen Ware und Gut haben, fahren sie zu und geben ihr Gut so wohlfeil, dass die anderen nicht mithalten können und zwingen sie damit dahin, dass sie entweder nicht müssen feil haben oder mit ihrem Verderben so wohl feil geben als jene. Also kommen sie doch zu ihrem Monopolium. Diese Leute sind es nicht wert, dass man sie Menschen nenne oder dass sie unter Leuten wohnen. Ja, sie sind es nicht wert, dass man sie unterweisen oder ermahnen sollte. Sintemal der Neid und Geiz so grob und unverschämt hier ist, dass er auch mit seinem Schaden andere zu Schaden bringt, auf dass er ja allein auf dem Platz sei. Recht täte hier die weltliche Obrigkeit, dass sie solchen alles, was sie hätten, nehme und triebe sie zum Lande aus. Solche Stücke wären wohl nicht nur zu erzählen. Aber ich will sie darum mit eingemengt haben, dass man sehe, welch große Büberei in Kaufhändeln sei und an den Tag komme vor jedermann, wie es zugeht in der Welt, um sich vor solchem gefährlichen Stand zu hüten. Ebenfalls ist das auch ein feines Stück, wenn einer einem anderen mit Worten im Sack die Ware verkauft, die er selbst nicht hat, nämlich auf die folgende Weise. Es kommt ein fremder Kaufmann zu mir und fragt, ob ich solche oder solche Ware feil habe. Ich spreche ja und habe doch keine und verkaufe ihm doch dieselbige um 10 oder 11 Gulden, die man sonst um 9 oder billiger kauft, und sage ihm zu, über 2 oder 3 Tage dieselbe zu überreichen. Indessen gehe ich hin und kaufe solche Ware, da ich vorhin wohl wusste, ich würde sie billiger kaufen, als ich sie ihm gebe, und überreiche ihm dieselbige, und er bezahlet mir sie, und ich handle also mit seinem Geld und Gut ohne alle Gefahr, Mühe und Arbeit und werde dabei reich. Das heißt, fein sich auf der Gasse ernährt durch fremdes Geld und Gut, damit man nicht über Land oder Meer ziehen braucht. Ebenfalls zeigt das folgende Exempel auf, was es bedeutet, sich auf der Gasse zu nähren. Wenn ein Kaufmann den Beutel voll Geldes hat und nicht mehr mit seinen Gütern über Land oder Meer ziehen will, um Abenteuer zu bestehen, sondern beständigen Handel hat, so bleibt er immer in einer großen Kaufstadt. Und wo er von einem Kaufmann weiß, der gedrängt wird von seinen Leiern, weil er Geld bezahlen muss, das er doch nicht hat, aber dafür gute Ware besitzt? So sendet jener einen von seinesgleichen aus, der diesem die Ware abkaufen soll, und bietet ihm 8 Gulden, obwohl es sonst 10 wären. Will derselbe das Angebot nicht annehmen, so wird ein anderer ausgesendet, der ihm 6 oder 7 Gulden anbietet. Darauf gerät der arme Mann in die Sorge, dass die Ware abgeschlagen wird. Darauf ist er froh, wenn er die Ware für 8 Gulden verkaufen kann, auf das er Bargeld kriege und nicht allzu großen Schaden und Schande tragen müsse. Auch geschieht es, dass solche in Not geratenen Kaufleute selbst solche Tyrannen aufsuchen und die Ware anbieten um Bargeld willen, damit sie bezahlen können. So halten sie denn hart, bis sie die Ware wohl feil genug kriegen und danach geben, wie sie wollen. Solche Finanzer nennt man die Gurgelstecher oder Kehlenstecher. Sie werden aber für große geschickte Leute gehalten. Ebenfalls ist auch das ein Griff des Eigennutzes, wenn 3 oder 4 Kaufleute einerlei oder zweierlei Ware unter ihren Händen haben, welche andere Leute nicht haben oder nicht feil haben. Wenn sie nun merken, dass solche Ware sehr gefragt ist und alle Tage teurer wird von Kriegswegen oder Unfallshalben, so rotten sie sich und geben den anderen vor, wie solche Ware sehr gesucht werde und nicht viele sind, die dergleichen feil haben. Sind aber etliche, die dergleichen Ware haben, so nutzen sie einen Fremden aus. Den lassen sie alle solche Ware aufkaufen. Wenn sie dann dieselbige Ware ganz in ihren Händen haben, machen sie einen Bund miteinander auf die Weise. Wir wollen diese Ware, weil keine mehr vorhanden ist, so und so teuer machen, und welcher sie billiger anbietet, der soll so viel oder so viel verfallen sein. Dies Stück, höre ich, treiben die englischen Kaufleute am gröbsten und meisten, wenn sie englische oder lündische Tücher verkaufen. Denn man sagt, sie halten einen besonderen Rat zu diesem Handel, wie ein Rat in einer Stadt, und dem Rat müssen all die Engländer gehorchen, die englische oder lündische Tücher verkaufen, bei genannter Strafe. Und durch solchen Rat wird bestimmt, wie teuer sie ihre Tücher geben sollen und welchen Tag oder Stunde sie sollen feil haben oder nicht. Der Oberste in diesem Rat heißt der Reutmeister und ist nicht viel weniger gehalten denn ein Fürst. Da siehe, was der Geiz vermag und vornehmen darf. Ebenfalls muss ich das Stücklein auch melden. Ich verkaufe einem auf ein halbes Jahr Pfeffer oder dergleichen und weiß, dass er denselben von Stund an muss wieder verkaufen, um Bargeld zu machen. So gehe ich selber hin oder richte es durch andere aus und lass ihm den Pfeffer um Bargeld wieder abkaufen. Was er mir auf ein halbes Jahr hat um 12 Gulden abgekauft, das kaufe ich ihm ab um 8 Gulden, und der gemeine Kauf ist 10 Gulden wert. Also kaufe ich ihm um 2 Gulden billiger ab, denn der gemeine Markt gibt, und er hat mir um 2 Gulden höher abgekauft, denn gemeiner Markt gibt. So gewinne ich hinten und vorne nur darum, dass er Geld kriege und Glauben halte, er möchte sonst mit Schanden bestehen, dass ihm niemand mehr borgte. Welcher nun solche Finanzen treibt oder treiben muss, wie denen geschieht, die mehr auf Borgen kaufen, denn sie bezahlen können, wie wenn einer kaum 200 Gulden vermag und führet einen Handel auf 500 oder 600 Gulden? Wenn nun mein Schuldiger nicht zahlen kann, so kann ich auch nicht zahlen. So frisst der Unrat weiter ein und kommt ein Verlust auf den anderen. So geht es weiter, je mehr ich diese Finanzen treibe. Bis ich merke, es wolle an den Galgen, ich müsse entlaufen oder im Turm sitzen. So schweige ich stille und gebe meinen Borgern gute Worte, ich wolle sie redlich bezahlen. Indessen gehe ich hin und nehme noch so viel Güter auf Borgen, wie ich kann, und mache dieselbigen zu Geld oder nehme sonst Geld auf Wechsel oder entleihe so viel, wie ich's bekommen kann. Wenn mir's dann am gelegensten ist oder meine Borger mir nicht Ruhe lassen, so sperre ich mein Haus zu, stehe auf und laufe davon, verstecke mich in irgendeinem Kloster, da ich frei bin, wie ein Dieb und Mörder auf einem Kirchhofe. Da werden dann meine Borger froh, dass ich nicht aus dem Land laufe, und schelten mich quitt den 2. und 3. Pfennig aller meiner Schuld und dass ich das Hinterstellige in 2 oder 3 Jahren bezahlen soll. Das geben sie mir mit Brief und Siegel. So komme ich wieder in mein Haus und bin ein Kaufmann, der mit seinem Aufstehen und Laufen 2 oder 3.000 Gulden gewonnen hat, die ich sonst in 3 oder 4 Jahren weder mit Rennen noch Traben hätte erlangen mögen. Wo dies nicht helfen will, weil ich sehe, dass ich entlaufen muss, so ziehe ich an des Kaisers Hof oder zu seinen Statthaltern. Da kann ich um 1 oder 200 Gulden ein Quinquernell kriegen, das ist kaiserlichen Brief und Siegel, dass ich mag 2 oder 3 Jahre frei sein, gehen und stehen vor all meinen Borgern, darum, dass ich großen Schaden gelitten haben soll nach meinen Angaben. Dabei ist es zu beachten, dass die Quinquernelle auch eine Nase habe, als ginge es göttlich und recht zu. Das heißen aber Bubenstücke. Nun wird ein anderes Stücklein vorgestellt, das in der Gesellschaft üblich ist. Es investiert ein Bürger 6 Jahre lang in einen Kaufmann, zum Beispiel 2000 Gulden, damit soll der Kaufmann handeln, gewinnen oder verlieren und dem Bürger jährlich 200 Gulden gewisser Zinsen davon geben. Was er aber darüber gewinnet, ist sein. Gewinnet er aber nichts, muss er doch die Zinsen geben. Und der Bürger tut dem Kaufmann großen Dienst daran, denn der Kaufmann meint mit 2000 Gulden wohl 300 Gulden zu gewinnen. Wiederum tut der Kaufmann dem Bürger einen großen Dienst daran, denn sein Geld müsste sonst still liegen und keinen Gewinn bringen. Wie dies gemeine Stücklein Unrecht sei und ein rechter Wucher, habe ich im Sermon vom Wucher genugsam erzählt. Noch eines muss ich erzählen zum Exempel, wie das falsche Borgen und Leihen ins Unglück führet. Es sind etliche, wenn sie merken, dass der Käufer ungewiss ist und seine Zeit nicht hält, die können sich selbst fein bezahlen auf die Weise. Ich richte einen fremden Kaufmann zu, dass er hingehe und jenem seine Ware abkaufe, es sei 100 Gulden oder desgleichen, und spreche: Wenn du all seine Ware abgekauft hast, so sage ihm Bargeld zu oder weise ihn auf einen gewissen Schuldiger. Und wenn du die Ware hast, so führe ihn zu mir als zu deinem Schuldiger und tue, als wüsstest du nicht, dass er mir schuldig ist. So werde ich bezahlt und gebe ihm nichts. Das heißt Finanzen und den armen Mann in Grund verderben mit allen, denen er vielleicht auch schuldig ist. Aber so soll es gehen, wo man unchristlich borget und leihet. Ebenfalls hat man auch gelernt, eine Ware oder Gut zu setzen oder zu legen, da es zunimmt wie Pfeffer, Ingwer, Safran in feuchte Gewölbe oder Keller, dass es am Gewichte schwerer werde. Also auch Gewänder aus Wolle, Seide, Marder, Zobel in finsteren Gewölben oder Cremen feil zu haben und die Luft verstopfen, wie der Brauch allenthalben ist, dass man schier zu einer jeglichen Ware weiß, eine besondere Luft zu machen. Auch weiß man einer jeglichen Ware einen besonderen Vorteil zuzudichten, es sei mit Messen, Zählen, mit Ellen, Maß oder Gewicht, und dass man ihr eine Farbe macht, die sie von sich aus nicht hat. Oder man legt die hübschesten Stücke der Ware nach unten oder oben und die schlimmsten Stücke in die Mitte, womit solche Trügerei kein Ende hat und kein Kaufmann dem anderen weiter trauen darf, es sei denn, er sieht und greift. Nun ist bei den Kaufleuten eine große Klage über die Edelleute oder Räuber, wie sie mit großer Gefahr müssen handeln und werden darüber gefangen, geschlagen, geschatzt und beraubt und so weiter. Wenn sie aber solches um der Gerechtigkeit willen litten, so wären freilich die Kaufleute heilige Leute, die solches litten. Wiewohl es sein mag, dass etwa einem vor Gott Unrecht geschehe, dass er der anderen entgelten muss, in welcher Rotte er gefunden wird, und bezahlen, was ein anderer gesündigt hat. Aber weil solches großes Unrecht und unchristliche Dieberei und Räuberei über die ganze Welt durch die Kaufleute auch selbst untereinander geschieht, wen verwundert es, ob Gott es schafft, dass solch großes Gut mit Unrecht gewonnen, wiederum verloren oder geraubt wird und sie selbst dazu über die Köpfe geschlagen oder gefangen werden? Gott muss je das Recht handhaben, wie er sich einen rechten Richter rühmen lässt. Nicht, dass ich damit die Straßenräuber oder Strauchdiebe will entschuldigen oder Urlaub gegeben haben, ihre Räuberei zu treiben. Es ist der Landesfürsten schuld, die ihre Straßen sollten reinhalten, dem Bösen ebenso wohl zu gut wie dem Frommen. Und den Fürsten gebührt, solche unrechten Kaufhändel mit ordentlicher Gewalt zu strafen und zu wehren, damit ihre Untertanen nicht so schändlich von den Kaufleuten geschunden werden. Weil sie das nicht tun, so braucht Gott der Reiter und Räuber und straft durch sie das Unrecht an den Kaufleuten, und sie müssen seine Teufel sein, gleich wie er Ägyptenland und alle Welt mit Teufeln plagt oder mit Feinden verdirbt. Also straft er einen Buben mit dem anderen, ohne dass er dadurch zu verstehen gibt, dass die Reiter geringere Räuber sind als die Kaufleute. Schließlich sind die Kaufleute diejenigen, die täglich die ganze Welt berauben. Wo ein Reiter im Jahr ein oder zweimal einen oder zwei beraubt. Von den Gesellschaften sollte ich wohl viel sagen, aber es ist alles grundlos und bodenlos mit Eitelgeiz und Unrecht, dass nichts dran zu finden ist, dass mit gutem Gewissen zu handeln sei. Denn wer ist so grob, der nicht sieht, wie die Gesellschaften nichts anderes sind, denn eitelrechte Monopolia, welche auch die weltlichen heidnischen Rechte verbieten, als ein öffentlich schädlich Ding aller Welt. Ich will des göttlichen Rechtes und christlichen Gesetzes schweigen. Denn sie haben alle Ware unter ihren Händen und machen's damit, wie sie wollen, und treiben ohne alle Scheu die oben berührten Stücke, dass sie erhöhen oder senken nach ihrem Gefallen und drücken und verderben alle geringen Kaufleute, gleich wie der Hecht die kleinen Fische im Wasser, gerade als wären sie die Herren über Gottes Kreaturen und frei von allen Gesetzen des Glaubens und der Liebe. Daher kommt es, dass man in aller Welt muss die Würze so teuer kaufen, wie sie wollen, denn sie treiben den Wechsel. Heute verteuern sie den Ingwer und in einem Jahr den Safran, oder wiederum, dass je alle Zeit die Krümme in die Beuge komme und sie keine Verluste, Schaden noch Gefahr leiden brauchen, sondern verdirbt oder fehlet der Ingwer, so erholen sie sich am Safran und wiederum, auf dass sie ihres Gewinnes gewiss bleiben. Welches wieder die Art und Natur ist, nicht allein der Kaufgüter, sondern aller zeitlichen Güter, die Gott unter der Gefahr und Unsicherheit haben will. Aber sie haben's gefunden und getroffen, dass sie durch gefährliche, unsichere zeitliche Ware sichern, Gewissen und ewigen Gewinn treiben. Aber darüber muss gleichwohl alle Welt ganz ausgesogen werden und alles Geld in ihren Schlauch sinken und schwemmen. Wie sollte das immer göttlich und recht zugehen, dass ein Mann in so kurzer Zeit so reich werde, dass er Könige und Kaiser auskaufen möchte? Aber weil sie es dahin gebracht haben, dass alle Welt in Gefahr und Verlust muss handeln, teuer gewinnen, über ein Jahr verlieren, aber sie immer und ewiglich gewinnen und ihre Verluste mit ersteigertem Gewinn büßen können. So ist es kein Wunder, wenn sie bald das Gut aller Welt zu sich reißen. Denn ein ewiger gewisser Pfennig ist ja besser, denn ein zeitlicher ungewisser Gulden. Nun kaufschlagen solche Gesellschaften mit eitel ewigen gewissen Gulden um unsere zeitlichen ungewissen Pfennige. Daher sollte es nicht verwunderlich sein, wenn sie zu Königen und wir zu Bettlern werden. Könige und Fürsten sollten hier drein sehen und nach gestrengem Recht solches verhindern. Aber ich höre, sie haben Kopf und Teil daran. So geht es nach dem Spruch Jesajas in Kapitel 1, Vers 23. Deine Fürsten sind der Diebe Gesellen geworden. Dieweil lassen sie die Diebe hängen, die einen oder einen halben Gulden gestohlen haben und hantieren mit denen, die alle Welt berauben und stehlen mehr denn alle anderen, dass ja das Sprichwort wahr bleibe, große Diebe hängen die kleinen Diebe. Und wie der römische Ratsherr Cato sprach, schlechte Diebe liegen in Türmen und Stöcken, aber öffentliche Diebe gehen in Gold und Seide. Was wird aber zuletzt Gott dazu sagen? Er wird tun, wie er durch Hesekiel spricht, Fürsten und Kaufleute, einen Dieb mit dem anderen ineinander schmelzen wie Blei und Erz, gleich wie wenn eine Stadt ausbrennet, dass weder Fürsten noch Kaufleute mehr sein werden, wie ich denke, dass es schon vor der Tür sei. Wir gedenken uns doch nicht zu bessern, wie groß auch die Sünde und Unrecht sei. So kann er auch Unrecht ungestraft nicht lassen. Darum darf niemand fragen, wie er möge mit gutem Gewissen in den Gesellschaften sein. Da gibt es keinen anderen Rat. Lass ab, da wird nichts anderes draus. Sollen die Gesellschaften bleiben, so muss Recht und Redlichkeit untergehen. Soll Recht und Redlichkeit bleiben, so müssen die Gesellschaften untergehen. Das Bett ist zu eng, spricht Jesaja. Eines muss herausfallen. Die Decke ist zu schmal und kann beide nicht zudecken. Nun weiß ich wohl, dass mein Schreiben nicht gefallen wird, und sie werden vielleicht alles in den Wind schlagen und bleiben, wie sie sind. Aber ich bin doch entschuldigt und habe das meine getan, auf dass man sehe, wenn Gott nun mit der Rute kommen wird, wie redlich wir's verdient haben. Hätte ich eine Seele damit unterrichtet und erlöset von dem Schlund, so hätte ich nicht umsonst gearbeitet. Wiewohl ich hoffe, es sei durch sich selbst so hoch und schwer geworden, wie ich droben auch gesagt habe, dass sich selbst nicht länger tragen wird und man zuletzt davon ablassen muss. Summa, ein jeglicher sehe auf sich. Mir zuliebe oder Dienst darf niemand solches lassen. Also darf's auch mir zu Trotz und Leide niemand annehmen noch behalten. Es gilt dir, nicht mir. Gott erleuchte uns und stärke uns, seinen guten Willen zu tun. Amen.